Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams.
Willkommen zurück zu All About the Dress. Heute gibt es eine Sonderepisode zum Brautkleid von Queen Elizabeth II. Aus aktuellem Anlass. Irgendwie hat sie ja zum Leben dazugehört. Königin Elisabeth II. War immer da und auch wenn man gewusst hat, die ist hochbetagt, war es irgendwie undenkbar, dass auch sie irgendwann sterben würde. Nun ist es vor kurzem der Fall gewesen und daher widme ich ihr eine Sonderepisode und zwar explizit ihrem Brautkleid. Nachrufe auf die Queen gibt es genug, deswegen konzentriere ich mich auf das Thema, das am besten zum Podcast passt, das Brautkleid. Eine persönliche Bemerkung. Trotzdem, ich habe hohen Respekt vor der Lebensleistung und der Disziplin dieser Frau, die immer ihre Pflicht getan hat. Ob das so erstrebenswert ist, für jeden sein Leben, seine Aufgabe und seinem Pflichtbewusstsein zu widmen, das sei mal dahingestellt. Für mich wäre der Queen-Job nix, trotz aller Privilegien, allem Wohlstand und auch der verführerischen Möglichkeit eines Hofschneiders und Designers und all des Schmucks und so weiter. Aber ich liebe Privatsphäre und die Freiheit meiner Entscheidungen und deswegen stehe ich für den Job nicht zur Verfügung. Gut, war jetzt auch nicht so, dass die bei mir angefragt hätten. Und die Queen war sicherlich nicht nur die nette Omi und die tapfere Regentin und treue Ehefrau, als die sie jetzt die Millionen bejubeln. Wie die Themen in der Firma, wie die königliche Familie sich selbst nennt, tatsächlich abgelaufen sind und immer noch tun. Ob die Queen als Mutter so der Hauptgewinn war, ob Diana und Meghan wirklich so gelitten haben und das Personal höchst fragwürdigen Gewohnheiten und niedriger Bezahlung ausgesetzt ist etc., das werden wir nie erfahren. Vermutlich. Und streng genommen geht uns das auch gar nichts an, wenngleich der Mensch heutzutage immer glaubt, er hat das Recht auf den Schlüssellochblick in das Leben anderer. Ich denke, es gibt wie immer mehrere Wahrheiten und Blickwinkel im Leben und auch hier und in den meisten Fällen haben sie ihre Existenzberechtigung. Daher von mir keine absolute Stellungnahme, sondern wie gesagt, meinen persönlichen Respekt und natürlich meine persönliche, höchstpersönliche Betrachtung dessen, was der Kern dieses Podcasts ist, des Brautkleids. Dazu beschäftige ich mich allerdings auch ein bisschen mit der Beziehung und der Hochzeit. Beides war nicht so ganz gewöhnlich. Sehr früh haben sich der griechisch-dänische Prinz mit deutschen Wurzeln und die britische Prinzessin kennengelernt. Philipp war 13 Jahre alt, Elisabeth gerade mal 8. Der Anlass war die Hochzeit von Philipps Cousine, Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark und Elisabeths Onkel Prinz George. Das Ganze fand 1934 statt. Naja, im europäischen Hochadel läuft sich vermutlich jeder mal früher oder später über den Weg. Ich glaube, das lässt sich kaum vermeiden. Außerdem, Philipp war Elisabeths Cousin dritten Grades, Königin Victoria ist ihre gemeinsame Urgroßmutter. 5 Jahre später, 1939, sahen sie sich wieder. Da war allerdings schon klar, dass Elisabeth mal Königin werden würde. Es war ihr eigentlich nicht in die Wege gelegt worden, aber die fatale Liebe ihres Onkels, des amtierenden Königs zu einer mehrfach geschiedenen amerikanischen Bürgerlichen, hat dazu geführt, dass der Onkel abgedankt hat, ihr Vater König wurde und sie Kronprinzessin. Die damals 13-jährige Elisabeth besuchte also mit ihren Eltern gemeinsam die Marineschule in Dartmouth. Da war ihr Vater ebenfalls an dem Britannia Royal Navy College gewesen. Und der 19-jährige Philipp war dort als Offiziersanwärter stationiert. Eigentlich waren für das Treffen mit der damaligen Prinzessin 2 andere Seekadetten vorgesehen, beide lagen jedoch mit Mumps flach. Da kann man eigentlich schon mal sehen, wie ein kleiner Virus, hier aber der Mumps-Virus, die Welt verändern kann. Aber das war damals noch nicht absehbar. Jedenfalls waren die 2 Jungs krank, also sprang unter anderem Philipp ein, um Elisabeth zu unterhalten. Ja, ob das jetzt so eine super Idee ist, ein 13-jähriges Mädchen von einem gut aussehenden, schnittigen 19-jährigen Prinzen bespaßen zu lassen, sei dahingestellt. Naja, hier hat es aber einen guten Weg genommen. Jedenfalls soll sich die 13-jährige Prinzessin Hals über Kopf in den blauäugigen Kadetten verliebt haben. Sie hat nie wieder jemand anderen angesehen, schrieb Margaret Rhodes, die Cousine der Queen, dazu später. Der königliche Biograf Sir John Wheeler Bennett sagt dazu, Er war der Mann, in den Prinzessin Elizabeth von ihrem ersten Treffen an verliebt war. Wobei ich vermute, dass hier das erste Treffen gemeint ist, wo sie 13 war, nicht als Achtjährige. Die beiden blieben auch während des Zweiten Weltkriegs in Kontakt, damals noch nicht per WhatsApp, sondern per Brief, und aus ihrer Brieffreundschaft wurde schließlich Liebe. Aber der Philipp galt als unpassender Kandidat. Für die künftige Königin von England kam er eigentlich nicht in Frage, denn er hatte kaum eigenes Vermögen, er war ein Prinz ohne Heimat und Königreich, und einige Zeitungen wiesen oft und ausführlich und gern auf seine ausländische Herkunft hin. Darüber hinaus, seine drei Schwestern waren mit deutschen Adligen verheiratet, die sich klar zum Nationalsozialismus bekannten. Aber Elisabeth war stur und vielleicht damals schon ihrer Zeit etwas voraus, die hörte auf ihr Herz und bestand auf der Beziehung zu Philipp. Selbst ihre Mutter, die später als Queen Mum, als nette, gin-trinkende Lady bekannt war, die hat ihr abgeraten, und hat ihr gesagt, sie möchte sich doch den hübschen Prinzen aus dem Kopf schlagen. Man sagt, dass dieser Wunsch das einzige Mal war, wo die Queen damals noch als Prinzessin ihren persönlichen Gefühlen nachgegeben hat und die über die Staatsräson und ihre vermeintliche oder echte Pflicht gestellt hat. Mit 21 hat sie also den Philipp in der Westminster Abbey geheiratet und beide strahlten. Und wie man mittlerweile weiß, Lilibet hat recht behalten und, wie es aussah, alles richtig gemacht. Bei ihrer goldenen Hochzeit im Jahr 1997 plauderte Prinz Philipp in einer Rede das Geheimnis ihrer Ehe aus. Zitat: Ich denke, die wichtigste Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass Toleranz der wesentliche Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist. Es mag nicht ganz so wichtig erscheinen, wenn die Dinge gut laufen, aber es ist absolut wichtig, wenn die Zeiten schwierig werden. Sie können es mir glauben, die Königin hat diese Qualität der Toleranz im Überfluss. Zitat Ende. Bei einem Thema soll sie allerdings sehr wenig tolerant gewesen sein und die Hochzeit von einer Bedingung abhängig gemacht haben, dass der Prinz das Rauchen aufgibt. Mehr als ein Päckchen hat er zu dieser Zeit angeblich am Tag gebraucht. Elizabeth hatte miterlebt, wie ihr Vater, König George IV., als starker Kettenraucher an Lungenkrebs erkrankt war und mit 56 Jahren an den Folgen starb. Rückblickend kann man diese Reaktion von Philipp, das Rauchen aufzugeben und den Wunsch seiner Frau damit zu respektieren, als Feuerprobe auf das Leben im Schatten einer Königin betrachten. Der attraktive 26-jährige Prinz von Griechenland entschied sich damit klar für ein Leben im Hintergrund. Weil unter anderem musste der nicht nur das Rauchen aufgeben, sondern auch seine vielversprechende militärische Karriere, seinen Titel, und er musste auch vom griechisch-orthodoxen Glauben zur anglikanischen Kirche konvertieren. Unmittelbar vor der Hochzeit erhielt er aber den Titel eines Duke of Edinburgh und durfte sich fortan als His Royal Highness bezeichnen. 1957 verlieh ihm Elisabeth dann den Prinzentitel. Das hat ja auch viel Schönes, wenn man den eigenen Liebsten zu einem Prinzen machen kann. Jedenfalls, ich denke, die beiden haben immer einen glücklichen und harmonischen Eindruck gemacht. Übrigens habe ich ein paar Dinge mit Prinz Philipp gemeinsam. Wer die wissen mag, darf mir gern schreiben. Die Hochzeit fand am 20. November 1947 um 10.30 Uhr in der Westminster Abtei in London statt. Die Prinzessin wurde von 8 Brautjungfern begleitet, darunter ihre jüngere Schwester Margaret. Die Verlobungszeit war kurz. Am 7. Juli wurde die Verlobung verkündet. Andere Quellen geben den 9. Juli an. Aber die 2 Tage machen den Kohl ja auch nicht fett. Heute würde schon fast jede bürgerliche Braut Schnappatmung kriegen, wenn sie innerhalb von 4,5 Monaten eine Hochzeit planen soll. Naja, also die meisten wenigstens, aber egal. Jetzt erstmal ein paar interessante Fakten zur Hochzeit. 2000 Gäste waren zur Zeremonie eingeladen. 2000 Gäste. Ich kenne gar nicht so viele Leute. Die Braut hat die BBC hat die Zeremonie aufgezeichnet und an 200 Millionen Menschen weltweit übertragen. 200 Millionen Menschen. Also mir wäre da als Braut echt schlecht gewesen, muss ich sagen, aber Elizabeth war da wohl ein bisschen härter im Nehmen. Erschwerend kommt dazu, das war die erste Adelshochzeit überhaupt, die im Fernsehen übertragen wurde. Die Ringe, der Hochzeitsring, der wurde aus walisischem Gold hergestellt, alte Tradition im Königshaus. Und überliefert ist auch, dass der Juwelier Philipp Antrobus den Verlobungsring aus Platin und Diamanten aus der Tiara von Philipps Mutter Prinzessin Alice von Battenberg hergestellt hat. Übrigens eine sehr interessante Frau, das kann man gern mal nachlesen, allerdings glaube ich als Mutter wohl nicht der Hauptgewinn. Als ich mich mit der Jugend von Prinz Philipp beschäftigt habe, hat mir der Prinz ein bisschen leid getan und ich habe verstanden, warum ihm Liebe, Familie und Zusammengehörigkeit zeitlebens so viel bedeutet haben müssen. Der Brautstrauß bestand aus weißen Orchideen und einem Myrtenzweig, eine Tradition, die Königin Victoria begann. Das Paar erhielt mehr als 2.500 Geschenke aus der ganzen Welt und etwa 10.000 Telegramme mit Glückwünschen. Kleiner Exkurs für all diejenigen, die sich fragen, was ein Telegramm ist, da bemühe ich mal Wikipedia. Ein Telegramm von griechisch Tele, fern, weit und Gramma, Buchstabe, Schrift, wörtlich Fernschrift bzw. auch Fernschreiben, ist eine telegrafisch übermittelte Nachricht mit Hilfe akustischer, optischer oder elektrischer Geräte. Also ich habe sowas noch gesehen. Ich habe im Nachlass meiner Mutter auch noch ein paar Glückwunsch-Telegramme zur Hochzeit meiner Eltern gefunden, aber ich denke, damit durften sich die Gemeinsamkeiten auch erschöpfen. Ein Geschenk kam auch von Mahatma Gandhi. Es war ein Stück Baumwollspitze, das er selbst gesponnen hatte, bestickt mit den Worten Jai Hind, wie auch immer man das ausspricht, und das bedeutet Sieg für Indien. Also ein Mann mit Humor. Queen Mary hat ihrer Tochter einen Bücherschrank geschenkt und Prinzessin Margaret, die Schwester, einen Picknickkorb. Andere Geschenke waren zum Beispiel eine Singernähmaschine oder ein Kühlschrank. Kann man alles gut brauchen, sogar als sparsame Prinzessin. Die Geschenke wurden beim St. James Palast ausgestellt, damit jeder sie angucken und bestaunen konnte. Das Paar hat 11 Hochzeitstorten bekommen, aber es gab eine offizielle, die von McVitie in Price gebacken wurde, bestand aus Zutaten aus aller Welt, zum Beispiel Zucker von den australischen Pfadfinderinnen. Deswegen hieß die Torte auch die 10.000 Miles Torte. Die war 2,45 Meter hoch, also damit über einen Meter größer als ich und bestand aus 4 Etagen. So, soweit zur Hochzeit. Jetzt zum Kleid. Erstmal, der Designer war Norman Hartnell, der lebte von 1901 bis 1979 und der war zu seiner Zeit angesehenster Modeschöpfer Englands. Als Student hat er an der University Cambridge Kostüme für den Theaterverein entworfen. Da könnte ein Schelm sagen, Kostüm, Theaterverein, das qualifiziert ihn tatsächlich für dieses königliche Brautkleid. Als 22-Jähriger in einem Alter, in dem viele junge Menschen heute noch darüber nachdenken bei uns, was sie mit ihrem Leben anfangen, hat er schon einen Modesalon eröffnet und hochwertige Mode für die adlige Gesellschaft in London geschneidert. 1938 dann die Ernennung zum Hofschneider der königlichen Familie. Der hat aber nicht nur das Brautkleid von Prinzessin Elisabeth und 1953 auch ihre Krönungsgarderobe sowie 1960 das Brautkleid von Prinzessin Margaret entworfen, sondern auch das Kleid für die Abfahrt. Ein Kleid und einen Mantel in Nebelblau. Nebelblau und Mantel, das klingt tatsächlich nach der Queen. Und Abfahrt ist in angelsächsischen Ländern eine Tradition, dass man dann seine Gäste feiern lässt und sich selbst schon in die Flitterwochen zurückzieht und dafür nochmal ein besonderes Outfit braucht. 3 Monate vor der Hochzeit hat man sich für den Entwurf von Norman Hartwell entschieden und wie viel Einfluss Elisabeth auf die Entscheidung hatte, dazu habe ich keine Quellen gefunden. Jedenfalls er selbst und andere trauten ihm zu, für dieses Ereignis das Brautkleid zu gestalten. Angeblich hat er sich inspirieren lassen von einem Gemälde von Botticelli, La Primavera. Das ist der allegorische Frühling oder das Frühlingserwachen. Den hat man sich auch von dieser Hochzeit erhofft, nach den schlimmen Kriegsjahren. Jetzt zur Linienführung. Ich zitiere den Modehistoriker James Laver, der dazu meinte, Zitat, der vornehme Schnitt des Kleides unterstrich die mädchenhaften Rundungen der Braut, ohne sie einzuengen. Das Oberteil war anliegend geschnitten, hatte betonte Schultern und einen herzförmigen Ausschnitt mit einer Stickerei auf durchscheinendem Tüll. Schmale, lange Ärmel und eine Taillenschleppe vervollständigten die Silhouette. Ein langer, schräg geschnittener Rock fiel in weichen Falten und ging in eine weite, runde Schleppe über. An den Schultern war eine weitere, 4 Meter lange Tüllschleppe mit applizierten Satinblumen befestigt. Zitat Ende. Also ziemlich viel Schleppe bei dem Kleid. Ein paar weitere Details zur Linienführung. Die schmalen, langen Ärmel mit Stickereiabschluss reichen bis auf den Handrücken. Ziemlich züchtig, wie es sich für eine englische Prinzessin gehört. Zusammenfassend kann man sagen, das Kleid hat einen schlichten Schnitt mit einem taillierten Mieder, ein herzförmiges Dekolleté, eine niedrige, V-förmige Taille und einen bodenlangen, gefalteten Rock. Jetzt zum Material. Elfenbeinfarbener Satin war das Basismaterial. er stammt und wer von uns will auf diese Information verzichten, vom schottischen Textilproduzenten Winterthur. Jetzt dachte ich immer, das sei eine Stadt in der Schweiz, aber man lernt ja immer noch dazu. Andere Quellen geben als Hersteller des Satins Warner & Sons an. Jedenfalls war der steife Satin in Lullingstone Castle gefertigt worden und wurde auf Wunsch der Königinmutter verwendet. Auch das eine Information, ohne die ich nicht hätte schlafen können. Und auch hier, Brautmütter mischen sich ein und realisieren ihre eigenen Wünsche. Ob sich das jemals ändert, frage ich mich manchmal. Die Seidentüllschleppe, bestickt mit Perlen und Kristallen, war 4,50 Meter lang und an den Schultern angemacht. Jetzt zur Dekoration von dem Kleid. Es war bestickt mit glitzernden Blumen und Ährengirlanden. Die Stickerei bestand aus weißen Rocaille und aus glitzernden Glasperlen und glänzenden Silberfäden. Silberfäden stehen ja sinnbildlich für Liebe und Fruchtbarkeit, hat ja tatsächlich geholfen. Bekanntermaßen war das Paar über 70 Jahre verheiratet und hat 4 Kinder. Schön finde ich, wie Designer Hartnell das Entwerfen der Stickerei selber beschreibt, und zwar in seiner Autobiografie Silver and Gold. Man muss sich das vorstellen, der legte also meterweise Transparenzpapier auf den Boden seines Ateliers, zeichnete darauf die Linien und das Motiv aus Flieder und Orangenblüten in die Kleidermitte. Auf dem Boden im Schneidersitz sitzend arrangierte er die restlichen Motive. Ja, schon spannend, wenn man so ein königliches Brautkleid entwirft. Um nochmal Modehistoriker Laver zu zitieren, er bezeichnete die Stickerei als, Zitat, ein überraschend vielfältiges Farbschema mit einem großen Spektrum an Schattierungen, wodurch die Materialien eigentlich farblos sind. Accessoires gab es natürlich auch. Es gehörte ein Tüllschleier aus Seide dazu, elfenbeinfarbene Satin-Sandalen mit hohem Absatz und Silberschnallen, die mit Rocaille verziert waren. Kleine Bemerkung am Rande. Rocaille sind kleine, rundliche, an der Ober- und Unterseite abgeflachte Glasperlen, auch unter dem Namen Saatperlen, Indianerperlen, Stickerperlen oder Seedbeads bekannt. Von den Schuhen ist auch der Lieferant überliefert. Es handelt sich hier um Edward Rain, einem der führenden britischen Hersteller von High-End- und Couture-Schuhen damals. Um den Hals trug die Prinzessin 2 historische Perlenketten. Naja, damals war sie keine Prinzessin mehr, da war die schon Königin. Ein Geschenk ihres Vaters mit einer langen Historie und berühmten Vorbesitzerinnen, was auch nicht anders zu erwarten war. So, und jetzt noch ein paar weitere interessante Fakten zum Kleid. Nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht alles verfügbar und schon gar nicht in beliebiger Menge. Es gab Mangelwirtschaft und Rationierungsmarken. Und das galt halt auch für die Prinzessin. Hartnells Entwurf war so nur schwer zu realisieren. Aber wie wir wissen, es hat geklappt. Allerdings nicht ohne Knirschen. Die 10.000 Perlen für die Stickerei mussten in Amerika beschafft werden, Klammer. Und die 10.000 Perlen mussten auch aufs Kleid genäht werden. Und dafür gab es auch gar nicht so viel Zeit. Also schon eine coole Sache. Und dann gab es auch noch Gerüchte, feindliche italienische und japanische Seidenraupen hätten die Seidenfäden für den Satin gesponnen. Gesponnen ist ein gutes Stichwort. Eine persönliche Bemerkung von mir. Mir war nicht bewusst, dass Seidenraupen feindlich sein können. Aber mir scheint, auch damals gab es Hysteriker, denen politische Korrektheit über den gesunden Menschenverstand ging. Na, jedenfalls musste der Palast eine offizielle Erklärung abgeben, dass das Material von freundlichen und friedfertigen chinesischen Seidenraupen stammte. Jedenfalls schickten hunderte Frauen aus dem ganzen Land in einer rührenden Geste der Prinzessin per Post ihre Kleidermarken, damit sie sich dieses Traumkleid verwirklichen konnte, auch stellvertretend für alle anderen. Andere Quellen sagen, sie bekam vom Parlament 200 Marken zugestanden und geschenkt und musste die anderen Marken mit einem höflichen Brief zurückschicken, weil es illegal gewesen wäre, diese zu verwenden. Eigentlich egal. Was bleibt, ist die Tatsache, dass auch eine Prinzessin nach dem Krieg nicht einfach schalten, walten, shoppen und machen konnte, was sie wollte. Es war tatsächlich Kreativität und Organisationstalent gefragt. Wobei, da hatte die Elisabeth tatsächlich vermutlich genügend Unterstützung. Das hatte sie ja nicht selbst gemacht. Also da wüsste man schon gerne, wie viele Leute im Stress waren, Tag und Nacht die Dinge zu bewegen. Spannend ist, dass Elisabeth sich selbst schminkte zur Hochzeit. Das tut heute kaum noch eine Braut und ich muss sagen, wenn ich wüsste, da gucken ein paar 100 Millionen Leute zu, da wäre ich nicht in der Lage, einen Lippenstift zu halten. Aber sei es drum, die war ja anderes gewöhnt. Ihre diamantene Tiara, bekannt als Queen Mary's Fringe Tiara, also Fringe sind Fransen, Fransentiara, die brach tatsächlich in 2 Teile, als ihr Friseur versuchte, sie an dem Schleier zu verfestigen. Das ist schon ein Schreckmoment, wo ich sagen würde, da würde mir dann schon also irgendwie das Herz in die Hose rutschen. Aber nicht so bei Elisabeth. Eine Polizeieskorte brachte die Tiara in die Arbeitsräume von Garat, dem Juwelier, der das Schmuckstück einst anfertigen ließ. Dort wurde sie geschwind repariert und zurückgebracht. Angeblich war Elisabeths Mutter ziemlich verärgert, nachdem die Tiara zerbrochen war, und riet der Königin, zwischen anderen verfügbaren Tiaras zu wählen. Elisabeth wollte jedoch ihre erste Wahl tragen und setzte sich durch. Merke, schon damals haben Mütter sich ziemlich eingemischt und gedacht, sie dürfen Entscheidungen fällen, die eigentlich der Braut zustehen. Da haben wir ja nochmal ein prominentes Beispiel, was mir einfällt. Jackie Kennedy, die hat ja dann nach der Hochzeit auch gesagt, uiuiui, die Mutter hätte dann doch mehr entschieden, als sie eigentlich zugestanden hätte. Nach der Hochzeit wurde das Kleid im St. James Palast ausgestellt. Danach wurde es durchs Land auf eine Tour geschickt. Glasgow, Liverpool, Bristol und so weiter. Wo es sich heute befindet, kann ich leider nicht sagen, konnte ich auch nicht rausfinden. Ich vermute, dass es im Privatbesitz der königlichen Familie, wo es irgendwo konserviert wurde und gut aufgehoben ist. Und wenn wir Glück haben, wird es vielleicht irgendwann mal in meinem geliebten Victoria and Albert Museum zu einer Sonderausstellung gezeigt. Ach, da fällt mir ein, als sie geheiratet hat, war sie noch gar nicht Königin. Das wurde sie erst, glaube ich, 6 Jahre später, als ihr Vater verstorben ist. Also kleine Bemerkung am Rande. Wir wollen ja historisch korrekt vorgehen. Nun mein Fazit zum Kleid. Mich begeistert die Kreativität und auch die besondere Geschichte des Kleids, der hochwertige Stoff, die Umsetzung, die Fantasie. Von der Optik her finde ich es hübsch und sehr besonders, aber irgendwie ist mir das viel zu viel. Zu viel Perlen, zu viel Ähren, zu viel Schleier, zu viel Stickerei. Kunstfertig, aber ich finde, auf den Fotos sieht man das nicht gescheit. Ich habe ja eine Zeichnung vom Kleid, da sieht man das etwas besser. Aber das finde ich ziemlich unruhig. Der Stil der späten 40er Jahre ist auch nicht irgendwie meine bevorzugte Epoche, aber das muss es auch nicht. Ich finde, das Kleid spiegelt den Zeitgeist wider und ist ein historisches Stück, das ich hoffe, irgendwann mal in diesem Leben in Natura besichtigen zu dürfen. Was mir am allerbesten dran gefällt, ist das zauberhaft strahlende Lächeln der Königin darin, mit dem sie ihren Prinzen anstrahlt und das absolut echt und wirklich ungekünstelt wirkt. So, das war's zum Brautkleid von Queen Elizabeth. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr noch keine Bewertung hinterlassen habt, freue ich mich über eine. Und wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.